Dieser Podcast ist eine entgeltliche Einschaltung in Form einer Medienkooperation mit dem Museumsquartier Wien. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Standard.
Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer. Blumenwiesen und Wälder sind wohl die ersten Bilder, die den meisten bei dem Wort Biodiversität in den Kopf schießen. An Städte, dicht besiedelte Wohngebiete und asphaltierte Straßen denkt dabei wohl kaum jemand. Allerdings zu Unrecht, denn obwohl Städte und eine Tier- und Pflanzenvielfalt auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenpassen, bieten urbane Räume sehr wohl eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten.
Was muss in einer Stadt getan werden, damit sich Insekten, Vögel, Säugetiere, Sträucher und Bäume dort wohlfühlen? Wo hinken Österreichs Städte hinterher und in welchen Bereichen sind sie vielleicht Vorreiter? Dazu haben wir euch heute eine besondere Folge mitgebracht. Wir haben mit Biodiversitätsforscher Franz Essel und der Direktorin des Museumsquartiers Wien, Bettina Leidl, im Museumsquartier live auf der Sommerbühne diskutiert.
Da würde ich gleich gerne mit Ihnen beginnen, Frau Leitl. Sie haben ja vor 2 Jahren das Projekt MQ Goes Green ins Leben gerufen und auch einen Landschaftsarchitekturwettbewerb im Zuge dessen gestartet. Und da war das Ziel, dass das Museumsquartier begrünt werden soll innerhalb von 3 Jahren. Jetzt würde ich gerne wissen, wie sieht es denn bisher aus, was ist denn schon geschehen und was ist noch in der Planung?
Also danke vielmals und auch von meiner Seite herzlich willkommen im Museumsquartier. Die Strategie MQ Goes Green ist ja eine große Strategie, die ausloten soll, wie ein Areal wie das Museumsquartier auch in die Zukunft geht, auch zukunftsfit wird. Also dieses Schlagwort Transformation der Gesellschaft, Transformation auch dieses Kulturquartiers. Es ist das größte Kulturquartier Europas mit über 5 Millionen Besucherinnen und Besucher im Jahr mit einer Bruttogeschossfläche von über 150.000 Quadratmeter, aber auch die größte durchgehende Grünanlage des 7. Bezirks. Das ist eher erschreckend, dass es so wenig auch Grünflächen hier im 7. Bezirk gibt. Und wie kann man das Museumsquartier oder welche Aufgaben haben wir, um das Museumsquartier in die Zukunft zu führen? Wir erinnern uns an die Agenda 2030, an die SDGs, an Klimaneutralität bis 2040, in Wien auf europäischer Ebene bis 2050. Und wenn man dran denkt, Klimaneutralität bis 2040, dann ist es nicht mehr so lange hin. Also wir haben da jetzt noch 15 Jahre. Und hier die Schritte zu setzen, wie raus aus den fossilen Brennstoffen, Umstieg auf grüne Energie, also Photovoltaik, Fernkälte, und all diese Maßnahmen zu setzen, das ist auch unsere Aufgabe. Das sind alles auch Pilotprojekte, Machbarkeitsstudien, die wir durchgeführt haben. Aber die sieht man auch nicht. Das sind die Dinge und die Begrünung des Museumsquartiers ist ja auch etwas, wo wir unser MQ Goes Green, auch unsere Positionen auch gut einer breiteren Öffentlichkeit auch kommunizieren können und eine Vorreiterrolle einnehmen. Darum haben wir auch diesen Landschaftsarchitektinnen-Wettbewerb gemacht mit der Aufgabe, hier den Boden zu entsiegeln, also wo das natürlich möglich ist. Es müssen natürlich Bereiche noch gepflastert sein, weil wir haben ja die Einsatzfahrzeuge, Feuerwehr, Rettung, aber auch die Anlieferungen für die Kunstwerke in den Häusern. Aber trotzdem, wenn Sie sich die Fotos jetzt zum Beispiel vor 5, 6 Jahren ansehen oder zu Beginn, wo das Museumsquartier eröffnet wurde, ist es natürlich von Architekten gestaltet, dass natürlich die Architektur im Vordergrund steht, dass die Architektur gut zur Geltung kommt. deshalb diese Plätze, damit natürlich die Architektur nicht vom Grün verbaut ist oder verwachsen ist. Und hier haben wir den Entwurf DND-Architekten, Landschaftsarchitekten gemacht. Wir haben begonnen mit einer temporären, also mit diesen Pflanzen, Pots, um auch auszuprobieren, wo funktioniert es, wo stören wir die Sichtachsen, wo können wir eine gewisse Verdichtung auch herstellen. Und wir beginnen nun, wir sind jetzt so weit auch, um zu wissen, wie leiten wir das Regenwasser ein, das Prinzip der Schwarmstadt, das sind ja alles auch Projekte, die wir berücksichtigen. Und es wird jetzt im Oktober, werden hier im Haupthof die ersten Pflanzeninseln auch fix verpflanzt. Und natürlich mit dem Ziel, auch weiterzugehen. Es gibt die ersten Fassadenbegrünungen im Hof vom Architekturzentrum. Also wir arbeiten uns auch hier an die Veränderungen herein. Aber natürlich, wir wissen, dass gerade Begrünungen, das Entsiegeln auch die Temperatur senkt. Und wir haben ja vorher so ein bisschen auch gesehen, wie die Sonne, Sie haben ja gesagt, wie lange ist die Sonne noch hier? Und ich habe gesagt, ja, ungefähr bis jetzt ist eine Wolke da, sonst ist es bis 19 Uhr. Aber zu Mittag ist der Platz eigentlich nur eingeschränkt im Sommer nutzbar, weil es einfach zu heiß ist.
Herr Essl, es schaut total schön aus, die grünen Inseln, die wir vor uns sehen. Was bringt das für die Biodiversität in der Stadt? Also wie weit geht der Nutzen der Begrünung im MQ?
Ich sitze hier auf der Bühne und sehe auf Sie hinunter, aber ich höre auch, wer hinter mir noch auf der Bühne ist und habe sogar schon welche zwischen Ihnen herumlaufen gesehen. Sie sind sehr wenig scheu, sind Hausspatzen. Und Sie hören es auch chilpen, wenn Sie genau aufpassen, Sie werden es hören. Und das ist der Einstieg in diese Frage oder meine Antwort auf diese Frage. Hausspatzen sind eigentlich ursprünglich Arten, die ganz stark mit der landwirtschaftlichen Nutzung einhergehen. Bei Bauernhöfen gehören Spatzen dazu, genauso wie Schwalben, weil sie die Hörner einsammeln. Hier sammeln sie wohl eher die Brotreste oder andere Essensreste ein von den vielen 5 Millionen Besuchern des Museumsquartiers. Aber ich habe diese Art jetzt herausgegriffen, weil es tatsächlich erstens hier ist, anschaulich ist und weil es auch zeigt, dass Arten darauf reagieren. Dadurch, dass mehr Grün hier ist, können auch Vogelarten, die sonst in einer so urbanen, dicht verbauten und versiegelten Umgebung wie hier nicht schaffen würden, vorkommen. Und zur Begrünung, ja, es macht sicher was aus. Lokalklimatisch, wichtig ist es hier auch mehr Schattenbäume zu haben, würde ich sagen, weil das natürlich im Hochsommer wahrscheinlich ein ganz entscheidender Faktor ist. Es gibt aber zwei Arten von Pflanzen hier. Das, was auffällig und unübersehbar ist, das ist alles, was hier angepflanzt wurde. Sie sehen es, wenn Sie sich umsehen. Aber es gibt Anpassungskünstler und die greife ich auch ganz kurz heraus. Das sind bei den Pflanzen in so einem Lebensraum, der eben so intensiv betreten wird, Pflanzen, die dann in den Pflasterritzen wachsen. Schauen Sie mal am Boden. Das schaut zwar leblos aus, aber zwischen den Pflasterplatten wachsen Pflanzen und gar nicht so wenige Arten und zum Beispiel bei den Baumscheiben auch. Und ich habe nur, um Ihnen zu zeigen, was Sie da finden können, auch was mitgenommen. Ich weiß, es ist weit weg, keine Sorge. Sie werden es sehr schwer erkennen von unten, aber Sie können auch später zu mir kommen und ich zeige es Ihnen. Zum Beispiel das hier, das ist ein Sauerklee. Vielleicht kennt den wer, den gibt es auch im Wald, den kann man essen, schmeckt ähnlich wie Sauerrampfer, schmeckt sehr gut. Der wächst da drüben, 10 Meter von uns. Oder hier die Blätter einer Malve, einer sehr schön blühenden Pflanze, die wird wahrscheinlich nächstes Jahr blühen, heuer macht sie die Rosetten. Oder auch typische Wiesenpflanzen wie das hier, das ist das Blatt einer Schafgarbe. Ja, die kennen vielleicht viele von Ihnen. Das findet Sie alles hier 10 Meter von der Bühne bei dem Ahorn da drüben.
Ja, Herr Essl, ich würde da gerne noch nachhaken. Sie haben den Hausspatz ja schon erwähnt. Wie hat sich denn die Biodiversität in der Stadt in den letzten 50 Jahren verändert?
Städte haben sich sehr stark verändert. Wir Menschen haben sich sehr stark verändert. Und ich würde noch ganz wenige Punkte herausgreifen. Und ich möchte erstens einmal vielleicht auch betonen, Städte sollen ein Lebensraum für uns Menschen sein. Aber natürlich, wenn sich viele andere Arten in Städten wohlfühlen, fühlen sich auch meistens Menschen wohl. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. In den letzten 50 Jahren war eine starke Transformation, dass es einerseits Städte sind wirklich viel urbaner geworden. Im Sinne von, dass die Selbstversorgung, die ein essentieller Bestandteil waren, Schrebergärten waren ursprünglich Selbstversorgungsgärten, auch Gärten am Stadtrand, das hat ganz viele Gründe gehabt, ökonomische Gründe gehabt, Hühnerhaltung, Kaninchenhaltung, all das war Teil der Stadt, des Stadtlebens. Das finden Sie heute nicht mehr in der Stadt. Gleichzeitig sind Städte viel stärker versiegelt geworden. Asphalt und Beton ist eine Erfindung der Nachkriegszeit, also nicht keine Erfindung, aber in die Fläche gegangen ist in der Nachkriegszeit, und die Automobilität fordert auch ihren Tribut, vor allem in der Flächeninanspruchnahme. Und gekoppelt ist das in einer Stadt wie Wien, die ja zwar in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen ist, aber es ist immer noch kleiner in der Bevölkerungszahl gemessen als 1913. Knapp zwar nur, aber immerhin. Dennoch ist heute doppelt so viel verbaut. Der Stadtrand von Wien ist heute eigentlich nicht mehr in das Stadtgebiet von Wien, sondern wenn Sie nach Süden fahren, ist der Stadtrand von Wien vielleicht in Baden, in Vösendorf, nach Osten in Schwechat oder in Machfeld. Und das ist eine starke Veränderung, dass die Fläche sehr stark gewachsen ist. Und auch wenn Wien von einem Wiesen- und Waldgürtel umgeben ist, ein ganz wichtiges planerisches Instrument ist, um auch Grünflächen zu erhalten, für Biodiversität, aber auch für die Erholung, muss man ehrlich sagen, jenseits oder innerhalb dieses Wiesen- und Waldgürtels gibt es einen zweiten Gürtel, und das ist der Speckgürtel der Stadt mittlerweile. Und das ist natürlich ein Problem, dass diese Stadt sozusagen wie ein Teig, der über den Tellerrand rinnt, in die Fläche, in das umliegende Umland hinauswächst, mit all den Problemen, die das verursacht.
Mhm. Frau Leitl, als Direktorin vom Museumsquartier, welche Rolle kann denn Kunst für die Stärkung der Artenvielfalt spielen?
Es gibt natürlich Künstler, die sich sehr stark mit den aktuellen Fragen unserer Zeit auseinandersetzen. Und auch zahlreiche Künstler, die jetzt auch auf die Veränderung, jetzt wie den Verlust der Biodiversität, ansprechen. Wir haben letzten Herbst eine Ausstellung von Ursula Biemann, eine Schweizer Künstlerin, gehabt, die sich sehr stark mit dem Klima, mit der globalen Klimakrise auseinandergesetzt hat. Oder Edgar Honnetschläger, der mit einem österreichischen Künstler, der viel in Italien arbeitet, der eine großartige Initiative hat mit Go Bugs Go, wo er es ganz stark auf die Biodiversität und auch auf diese sozusagen diese Städten auch reagiert und die hervorhebt, dass eben auch kleine Flächen extrem notwendig sind für die Biodiversität, für die Artenvielfalt, weil auch jedes Lebewesen, ob das jetzt ein kleiner Käfer ist, ein kleiner Vogel, ist wahnsinnig wichtig, um das Gleichgewicht auch aufrechtzuerhalten. Und wie wir wissen, es wurden ja vor kurzem neue Berichte veröffentlicht über den Zustand der Biodiversität, jetzt auch in Europa, in Österreich, und wie viele Arten hier gefährdet sind. Hier spricht man von bis zu 80% der Arten, die hier in Österreich beheimatet sind, aus unterschiedlichen Gründen, ob es die Landwirtschaft ist, ob es die Mobilität, die man gerade erwähnt hat, aber natürlich auch invasive Pflanzen, die die heimische Fauna und Flora auch beeinträchtigen und dezimieren. Und somit, Kunst kann einen sehr komplexen Inhalt sehr greifbar machen, sehr verständlich machen, auch mehr Leute ansprechen.
Ich würde vielleicht aus meiner ein bisschen andere Sichtweise, aber ich möchte einen Punkt da noch aufgreifen, weil ich glaube, ich finde es ganz wichtig, dass gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel, was bedeutet Artenvielfalt oder Grün oder Natur in der Stadt, auch künstlerisch aufgegriffen, illustriert oder auch hinterfragt werden. Ich finde das ganz wichtig, und daher finde ich es auch sehr gut, dass gerade so eine ganz wesentliche Kulturinstitution, wie es ja das Museumsquartier hier in der Stadt ist, sozusagen im Herzen von Wien, das auch wirklich macht. Und zwar einerseits das auch sichtbar macht, was kann ein bisschen Stadtwildnis bedeuten an der Zweierlinie mit diesem kleinen Quadrat, das draußen seit einigen Jahren nur einmal im Jahr gemäht wird, also eine Wiesenfläche, vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, von einer Künstlerin. Und das zeigt eben, ja, auch Wildnis kann etwas sein, das auch in einer Stadt Platz oder auch in einem Kunstkontext Platz findet. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil es ist eben nicht nur ein Thema, das vielleicht Leute interessiert, die jetzt sich für Pflanzen oder Tiere interessiert, sondern es betrifft jeden, der in Wien wohnt, und auch jeden, der sich künstlerisch oder kulturell interessiert.
Das ist eine Arbeit von Anita Fuchs, eine Künstlerin, die eben, wo wir haben diesen Goldrasen hier, also vor dem Museumsquartier an der Zweierlinie, und Anita Fuchs hat, wir haben den Rollrasen weggenommen. Und dort wurde eine Wildblumenwiese, Pflanzenwiese vor 3 Jahren gepflanzt. Und wie sich die jetzt entwickelt, welche Arten sich durchsetzen, das begleitet sich, das dokumentiert die Anita Fuchs und wird auch immer wieder auch künstlerisch aufgegriffen, ob jetzt In den Schauräumen sehen Sie, wie so ein Heumandel dort steht, wie es, was sie mit der Maat auch gemacht hat. Wir haben sie draußen an der Zweierlinie auch gesehen. Und es ist wirklich unglaublich interessant. Auch wir haben auch so ein Insektenmonitoring hat stattgefunden letztes Jahr. Und an einem Rollrasen, wissen wir, gibt es keine Insekten, nichts. Hier wurden dann 43 unterschiedliche Insektenarten festgestellt, bis zu sogar 2 seltenen Spinnenarten.
Und welche Arten haben sich da durchgesetzt? Wissen Sie das?
Von den Pflanzen. Das sind ganz, ich weiß nicht, Spitzwegerich und unterschiedliche Blumen. Nein, es ist schon noch eine Vielfalt, aber es sind nicht mehr alle Blumen da, die gesät wurden. Also die konkurrenzieren sich schon auch und es setzen sich dann bestimmte Sorten durch.
Also die wilde Wiese vor Museumsquartier ist ein wichtiges Renaturierungsprojekt von einer Künstlerin ins Leben gerufen. Was gibt es denn von der Stadt für Renaturierungsprojekte in Wien, die ebenfalls wichtig und vielleicht großräumiger noch die Biodiversität aus der Krise holen können?
Die Stadt Wien, die ja zuständig ist auch für Naturschutz, es gibt die MA22, die Naturschutzabteilung, die hat in den letzten 10, 15 Jahren schon einige ganz wichtige Initiativen gesetzt, aber es gäbe auch noch einiges weiteres zu tun, das sage ich auch gleich. Wirkliche Leitbildprojekte, worauf Wien, glaube ich, auch stolz sein kann, ist, wie kaum eine andere Großstadt, sogar weltweit würde ich sagen, hat Wien Anteil an einem Nationalpark mit der Lobau, dem Nationalpark Donauauen, und an einem sehr großen Biosphärenpark im Westen mit dem Wienerwald und dem Lainzer Tiergarten, der ja sozusagen bis an die Randzonen des bebauten Gebietes reicht. Das ist schon etwas, was auch einzigartig ist und auch zur sehr hohen, bekannt hohen Lebensqualität von Wien sicher beiträgt. Wo Wien auch gut war oder ist, ist, dass es über das sogenannte Netzwerk Natur, wie der Name schon andeutet, viele kleinere Projekte gibt, die seltenen gefährdeten Arten in der Stadt helfen. Das sind Arten wie das Ziesel, der Feldhamster, der heißt zwar Feldhamster, aber als Wiener können Sie auch in Wien diese Vorkommen oder diese Art sehen. Die ist nämlich häufiger in Wien heutzutage als in den intensiv genutzten Feldflächen um Wien. Wenn Sie mit der U6 zum Bahnhof Meidling fahren, da ist oben der Friedhof, den sehen Sie von den Gleisen, der Friedhof Meidling. Dort können Sie zwischen den Gräbern sehr gut Feldhamster beobachten, wenn Sie einmal eine halbe Stunde Zeit haben und auf den nächsten Zug warten.
Warum sind die Feldhamster, die Population größer in Wien als im Umland?
Das hat damit zu tun, dass die Feldhamster etwas gemacht haben wie auch andere Arten. Sie haben es geschafft, neue ökologische Nischen, heißt es, für sich zu erobern. Sie haben sich an den Lebensraum Stadt angepasst, zumindest an diese großen Freiflächen, Parks und große Friedhofsanlagen. Dort haben sie relativ wenig Feinde. Dort gibt es keinen Mähdrescher, der ihnen im Sommer, wie auf einem heutzutage auf einem Feld, innerhalb eines Tages die gesamte Ernte aberntet. Und es gibt viele unfreiwillige Feldhamsterfütterer. Manchmal vielleicht auch Leute, die es absichtlich machen. Leute, die, also alles, was auf dem Boden fällt, an Essbaren, ideal fürs Feldhamster ist. Und gerade diese großen Friedhofsanlagen in Wien sind wenig gepflegt. Da gibt es auch viele Sämereien, viele Blumen, die ihre Samen ausbilden. Eigentlich ein idealer Lebensraum. Am Land, etwa im Markfeld mit der doch sehr intensiven agrarischen Nutzung, ist es für Feldhamster schwierig geworden. Daher sind sie hauptsächlich in der Stadt zu finden.
Aber ist das dann der Stadt Wien zu verdanken, dass dieser Feldhamster jetzt mehr zu finden ist oder werden die halt hier einfach in Ruhe gelassen im Gegensatz zu landwirtschaftsgenutzten Gebieten?
Die Stadt Wien hat sich schon bei einigen Projekten auch sehr darum gekümmert. Grundsätzlich waren einmal die Feldhamster da oder sind in diesen heute auch sehr isolierten Vorkommen, dazwischen ist ja viel Stadtgebiet, da kommen die Feldhamster auch nicht mehr weg von diesen Flächen. Aber die Stadt Wien hat sich bei einigen Projekten schon sehr darum gekümmert. Etwa am Wienerberg wurde ein großes Krankenhausareal in den letzten 10 Jahren umgebaut und die Feldhamster, die dort auch vorgekommen sind in den Grünanlagen um das Krankenhaus, auf die hat man beim Bau tatsächlich Rücksicht genommen. Also es gibt schon Netzwerk Natur, was ich vorhin angesprochen habe, viele solche kleinere Projekte. Aber, und das würde ich vielleicht ganz kurz zumindest anbringen, vielleicht kann man es nur ein bisschen vertiefen nachher, ich möchte auch herausheben, dass gerade wenn es um Arten in der Stadt geht, nicht nur um die Arten geht, sondern es geht auch um Lebensqualität. Und zwar Lebensqualität für uns Menschen. Und da ist Stadtwildnis, Stadtökologie, auch mit Klimawandel ist angesprochen worden, Schattenwirkung, die Vegetation dämpft die Extremtemperaturen im Sommer ganz massiv. Ein Thema, das die Stadt Wien noch deutlich ambitionierter aufgreifen könnte, sollte. Und das ist eine starke politische Frage, dann auch eine soziale Frage. Da gibt es ja auch große Unterschiede zwischen den Bezirken mit ihrer unterschiedlichen Bevölkerungszusammensetzung. Und das ist dann auch sehr stark eine Flächenwidmungsfrage. Und auch da sollte Wien noch mehr Engagement zeigen, denn da gibt es schon noch einiges, was möglich wäre.
Was bedeutet das? Was muss da genau gemacht werden in Bezug auf die Flächenwidmung?
Ich habe es vorher angesprochen, was sich in den letzten 50 Jahren massiv verändert hat, ist, dass der Individualverkehr einen sehr großen Teil über Straßen in Anspruch nimmt. Das ist alles versiegelt, stehender und rollender Verkehr. Und das ist eine Aufteilung der Flächen, der öffentlichen Flächen, die eigentlich nicht zukunftsfähig ist. Ja, und das bedeutet auch, es gibt ja Ziele, den Modalsplit, das heißt den Anteil des Straßenverkehrs stärker auf öffentliche Verkehrsmittel zu bringen. Faktum ist, dass Wien aber seinen eigenen Zielen massiv hinterherhinkt. Eigentlich sollten nach den Zielen der Stadt Wien heute nur mehr 20% der Wege mit dem Auto zurückgelegt werden in Wien. Faktisch sind es aber 30 und der Anteil stagniert seit 10 Jahren. Und das ist schon ein Hinweis, da passen die steuernden Maßnahmen nicht. Da passt natürlich auch nicht, dass man eine Stadtstraße neu baut, muss man auch klar sagen, oder vielleicht auch noch einen Autobahnring vervollständigen möchte mit Milliardeninvestitionen. Da bräuchte es schon bessere Verkehrskonzepte und das ermöglicht auch Stadtquartiere aufzuwerten. Weil diese Flächen, die dann frei werden, ja auch für andere Nutzungen zur Verfügung stehen.
Frau Leitl, aus Ihrer Sicht, was müsste die Stadt Wien mehr tun, um die Artenvielfalt zu stärken?
Wie man schon gesagt hat, die Stadt Wien macht schon sehr viel. Und wir sind hier und auch extrem engagiert, was jetzt Begrünungen anbelangt, was Straßen zu begrünen, zu entsiegeln. Aber ich würde mich freuen jetzt fürs Museumsquartier, wenn wir bei der Zweierlinie nicht stehen bleiben bei der Lerchenfelderstraße, sondern die Begrünung der Zweierlinie oder auch die Reduzierung einer Spur auch vor dem Museumsquartier auch umgesetzt wird. Hier Unterstützung zu bekommen, hier Partner zu haben, wäre wichtig, obwohl ich schon auch hervorheben möchte, dass es ein großes Bewusstsein dafür gibt, dass Maßnahmen gesetzt werden müssen, um auch die Stadt in der Zukunft, in den nächsten 20 Jahren, dass man hier im Sommer auch in der Stadt leben kann. Weil dass die Sommer heißer werden, dieser Sommer scheint so, als wenn er sich ein bisschen Zeit nehmen würde, was ja nicht ganz unangenehm ist, aber wir wissen, wenn die Hitze kommt, wie wenig Schatten es in der Stadt dann gibt.
Gibt es denn international Beispiele, an denen sich Wien orientieren könnte?
Ja, also einfallen tut mir natürlich Paris, die innerhalb von in kürzester Zeit wirklich die Stadt extrem umgestaltet haben, den Verkehr aus der Stadt oder aus den Stadtzentren verdrängt haben, große Stadtstraßen begrünt haben und viel, viel Raum für Radfahrerinnen und Radfahrer geschaffen haben. Und das ist sicher ein großes Vorbild.
Herr Essl, wenn Sie über den Wiener Rand hinausschauen, welche internationalen Beispiele gefallen Ihnen gut?
In Österreich kann man Wien ja wirklich schwer mit einer anderen Stadt vergleichen, weil aufgrund der Größe andere Städte doch stark abgeschlagen sind. Aber ich würde eine Stadt trotzdem in einem Punkt herausgreifen und das ist Linz in Österreich, weil was Linz hat, ist eine naturkundliche Station. Man kann ihm auch einen anderen Namen geben, aber es gibt auch eine eigene Zeitschrift heraus. Wenn Sie sich für Naturthemen interessieren, kann ich die sehr empfehlen. Sehr gut aufgemacht. ÖKL heißt die, Ökologie Linz. Nämlich es braucht nämlich auch die Vermittlung und die Sichtbarmachung von Natur- und Umweltthemen in der Stadt. Und das macht diese naturkundliche Station über ein breites Bildungsangebot und über ein populärwissenschaftliches Medium wie diese Zeitschrift. Da erfährt man, wenn man naturinteressiert ist, da kann man andocken, da kann man hingehen, da gibt es ja wirklich eine breite Palette. Das würde ich mir auch für Wien wünschen, denn das bietet die Stadt Wien derzeit zum Beispiel nicht an. Wenn man jetzt über Österreich hinausgeht, ich kann jetzt nicht das leuchtende Vorbild herausgreifen, weil das leuchtende Vorbild, wie selten im Leben, Menschen sind selten in allen Punkten perfekt, auch Städte sind selten in allen Punkten perfekt. Aber es gibt schon andere Städte, die in gewissen Bereichen deutlich mehr machen. Paris wurde genannt und das zeigt vielleicht, um es kurz zu vertiefen, auch, was möglich ist, wenn der politische Wille da ist und auch die Erzählung dahinter glaubwürdig ist. Also es gab zum Beispiel im März in Paris eine Abstimmung, eine Volksbefragung, ob 500 Straßen zu Wohnstraßen umgebaut werden sollen, also autofrei werden, was ich auch vorher kurz angesprochen habe, und ob 70.000 Parkplätze aus der Stadt verschwinden sollen. Und die Zustimmung war 2/3, 66% der Wähler und Wählerinnen, die zur Wahl gegangen sind. Und das zeigt, dass diese Themen auch, wenn man sie gut aufbereitet und vermittelt, mehrheitsfähig sind und zwar wirklich stark mehrheitsfähig. In Graz gibt es seit wirklich Jahrzehnten 30 km/h-Zonen außerhalb der Vorrangstraßen. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht direkt ein Biositätsthema, aber Teil, wie man Stadtregionen aufwertet. Und das ist dort breit akzeptiert und wurde über die Jahre sogar ausgebaut. In anderen Städten, zum Beispiel in Berlin, das hat eine spezifische Geschichte mit der Teilung zwischen Ost und West und der sehr starken Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, gab es sehr große Trümmerflächen, die teilweise auch aufgrund dieser, also des Eisernen Vorhangs bis eigentlich in den 90er oder Nuller Jahren dieses Jahrtausends nicht verbaut wurden. Und da hat man auch teilweise so Stadtwildnis gemacht daraus. Ja. Innerhalb der Stadt kleinere Gebiete gelassen, die man jetzt doch nicht sehr stark gestaltet, sondern tatsächlich der Natur weitgehend sich selbst überlässt. Und für Städte ist das oft der einzige sehr rasch erreichbare Bereich, wo sie, sagen wir es, einigermaßen wilde Natur sehen. Das könnte man sich in Wien auch ein bisschen mehr vorstellen. Ich könnte mir das ein bisschen mehr vorstellen, von anderen Städten einige dieser Beispiele aufzugreifen und dann auch stärker umzusetzen in Wien.
Wenn jemand selbst etwas tun möchte, um die Artenvielfalt zu stärken, was kann man denn als Einzelperson tun?
Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, welche Einflussmöglichkeiten sie haben. Also um es konkret zu machen, haben sie irgendetwas, was jenseits ihrer vier Wände ist, zwischen Minimum Balkon und Maximum einen größeren Garten, dann haben sie natürlich eine Fläche, die sie stark beeinflussen können. Und ohne das jetzt stark zu vertiefen, ist klar, dass der Unterschied riesig ist zwischen einem Steingarten, einem Rollrasengarten auf der einen Seite und einem auch wirklich artenreichen und auch ästhetisch, aus meiner Sicht jedenfalls, ansprechenderen Garten, der nicht nur glatt geschnitten ist und sonst aber nichts. Wenn Sie das nicht besitzen, gibt es immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel die Stadt Wien bietet, das ist jetzt kleine Dinge, ist mir schon klar, aber gerade in der, viele kleine Tropfen machen ja trotzdem ein volles Gefäß, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, Baumpatenschaften zu übernehmen. Ich kenne solche Flächen auch und zum Teil wird es genutzt, um Blumen oder was halt immer aufkommt, dort wachsen zu lassen. Manche machen einen Mini-Gemüsegarten draus, vielleicht mit dem Risiko, dass man es mit anderen Besuchern manchmal teilen muss, die früher ernten, aber scheinbar funktioniert es trotzdem ganz gut, wenn man es ein bisschen abzäunt. Das sind Möglichkeiten. Aber neben diesem individuellen Tun, das wichtig ist, ist es, glaube ich, auch wichtig, diese Werthaltungen in Gesprächen, aber auch in Willensbekundungen, wie zum Beispiel Wahlen sind oder Initiativen, die auf Bezirksebene stattfinden, sich dafür einzusetzen. Weil so gestaltet die Bevölkerung auch die Stadtentwicklung mit. Und ich glaube, das ist der zweite Schritt, der auch ganz wichtig ist, das Individuelle mit einem Anspruch auf Änderungen in den Rahmenbedingungen zu verknüpfen.
Gibt es eigentlich Vorzeigearten oder Leuchtturmarten, die durch die Stadt hüpfen, kräuchen, fleuchen, wie auch immer, über die Sie sich besonders freuen, wenn Sie sie sehen?
Ja, die Stadt ist wirklich ein spezieller Lebensraum für manche Arten und ich greife auch ganz wenige heraus. Einen Vogel, den vielleicht einige von Ihnen kennen, ist der Hausrotschwanz. Wer kennt den Hausrotschwanz? Vielleicht ganz kurz die Hand heben. Okay.
Eine Handvoll Leute zeigt.
20% hätte ich hier gesagt, so Pi mal Daumen. Und der Hausrotschwanz hat zwar den Namen Haus in seinem Namen, aber er ist eigentlich ein Gebirgsvogel. Er ist eine Vogelart, die in ober der Waldgrenze oder Felswänden brütet. Das ist der Primärlebensraum. Dort kommt die Art her. Und einige Arten haben es geschafft, die Stadt sozusagen zu einem sekundären Felslebensraum zu machen und haben den Sprung geschafft, so wie der Hausrotschwanz, aus dem Gebirge in die Großstadt. Die Tauben in der Stadt ist es ähnlich. Die Wild, also die Urform sind die Felsentauben. Hier merkt man es schon am Namen, die brüten auf Felsen. Die von Menschen gemachten Felsen sind unsere Häuser. Eine zweite Gruppe von Arten, wo ich auch ein Beispiel bringen möchte, ist den Klimawandel mit den Hitzesommern. Den spüren wir in der Stadt besonders stark. Stadtklima ist noch wärmer als das Umgebungsklima. Die Gebäude heizen sich auf. In der Innenstadt in Wien ist es um 2-3 Grad wärmer als am Stadtrand typischerweise. Arten des Südens, die dem Klimawandel mittlerweile wirklich folgen, haben manchmal hier schon Vorkommen in Wien und treten hier neu auf, fehlen aber rundherum noch. Ein Beispiel, in den letzten 3-4 Jahren hat man in Wien, und zwar wirklich mitten in der Stadt, ich habe es zum Beispiel mal am Gürtel gehört, die aus dem Mittelmeer wahrscheinlich allseits bekannte Zikade, das ist diese typische, ganz laut zirpende Insektenart, die im Mittelmeer die Geräuschkulisse dominiert im Sommer. Wenn Sie dort Urlaub machen, ist das allgegenwärtig. Und diese Zikadenarten hat es bisher in Österreich nicht gegeben, seit ein paar Jahren in Wien in Einzelfunden und auch in Graz, in den wärmsten Städten. Und es ist durchaus möglich, wenn diese Temperaturanstiege weitergehen, dass diese Zikadenarten beim Sommergespräch 2030 in 5 Jahren vielleicht in diesen Sträuchern hier sitzen und zirpen am Abend.
Frau Leidl, gibt es sonst Arten außer der Zikade, über die Sie sich besonders freuen, wenn Sie die hier im Museumsquartier sehen?
Nein, ich freue mich immer besonders, also das haben wir eingangs gehört, die Spatzen, also alle Vögel, die sich in der Stadt ansiedeln und die man hier hört und die auch den Aufenthalt im Grünen einfach eine andere Bedeutung geben oder andere Lebensqualität auch aufzeigen. Da würde ich mich freuen, hier noch mehr zu haben. Es gibt Initiativen auch oder auch schon Überlegungen, auch wirklich auch Brutkästen zu installieren, ob das jetzt für die Mauersegler ist, für Schwalben, also um auch wirklich die hier eine größere Artenvielfalt zu bekommen.
Gibt es irgendetwas, das gegen solche Brutkästen spricht? Also
was der Denkmalschutz.
Denkmalschutz, alles klar.
Ich würde gerne noch wissen, wird die Biodiversität in der Stadt eigentlich unterschätzt? Also man denkt ans Land, an die Region, blühende Wiesen, fliegende Insekten, während man in Städten ja dicht besiedelte Gebiete vor Augen oder zumindest vor dem inneren Auge hat. Wie sehen Sie das?
Ja, das Bild einer Stadt ist nicht unbedingt das Bild einer artenreichen Region, weil vieles, was eine Stadt ausmacht, jetzt nicht primär für die Natur in irgendeiner Weise gemacht worden ist, sondern eher der Natur abgerungen und teilweise auch gar nicht mehr Natur ist, sondern Kultur, vom Menschen geprägtes Bauwerke und Ähnliches. Aber das verstellt ein bisschen den Blick darauf, dass Städte, also sind jetzt nicht ein Naturschutzgebiet sondern Klasse, wo es kein menschlicher Einfluss stattfindet, aber was Städte doch sind, sie sind sehr heterogen. Das heißt, innerhalb sehr kleiner Fläche, wenn Sie das vergleichen, auch vor Ihrem inneren Auge mit landwirtschaftlich intensiver genutzten Gebieten, da gibt es große Felder oder Wiesenflächen, vielleicht ein paar Heckenzüge oder ein paar andere Strukturen, aber das ist doch oft über hunderte Meter eigentlich auch eine Parzelle und dann ist die nächste wieder große Parzelle, die dann einheitlich genutzt wird. In einer Stadt ist das doch sehr anders. Da gibt es sehr viele kleine Strukturen von Hinterhöfen, von kleinen Wildnisflächen irgendwo, Bauparzellen, die auf eine Bebauung warten oder wo Haus abgerissen worden ist und vieles andere mehr. Und das schafft ein Mosaik mit den Grünflächen in der Stadt. Und das würde ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, weil es gehört funktional auch zur Stadt, mit den Bereichen, die jetzt zum Beispiel für die Naherholung dienen. Also der ganze Wienerwald, der Lenzer Tiergarten, Biesenberg, Lobau und so weiter, die eigentlich nicht verbaut sind, auch kaum verbaut werden, aber viel weniger land- und forstwirtschaftlich genutzt werden als solche Flächen woanders, weil dort die Naherholung im Vordergrund steht. Das heißt, die Wiesen werden nicht gedüngt, sind viel artenreicher als die meisten Wiesen sonst heutzutage. Der Wald wird wenig genutzt, ist auch heute Teil des Biosphärenparks Wienerwald und daher ist er artenreicher als ein durchschnittlicher Wald. Gibt es mehr Altholz, mehr Totholz, weil es halt nicht darauf ankommt, den maximalen Holzertrag dort zu erbringen. Und das alles zeichnet eine Stadt schon aus und macht sie in Summe, nicht für alle Arten, aber für viele Arten doch zu einem guten Lebensraum und auch artenreicher als viele andere Landschaften, die zwar grüner aussehen, aber halt nicht so viele Lebensräume bieten wie Stadt.
Dann wären wir schon bei unserer letzten Frage. Was ist Ihr Lieblingstier?
In der Stadt ist es ja gar nicht so einfach mit den Tieren, aber ich bin ein großer Katzenfan, muss ich zugeben. Den ich aber bitte nur zu Hause habe, weil ich da, das weiß ich, darauf muss man schon auch achten, auch dass natürlich die Katzen jetzt für den Vogelbestand gerade am Land auch wirklich eine Bedrohung sind.
Und was ist Ihre Lieblingsart, Herr Essel?
Also, wir haben auch 2 Katzen. Okay, ich nehme eine Art. Ich wohne 5 Minuten weg vom AKH auf der gürteläußeren Seite. Wir haben auch das Privileg, muss ich dazu sagen, auch einen Innenhof zu haben an Grünen oder Begrünten. Mit einem kleinen Gartenteich. Und in diesem kleinen Gartenteich gibt es Erdkröten. Eine Erdkrötenpopulation. Ich habe mal die Kaulquappen mitgenommen und sie angesiedelt. Und sie haben sich prächtig vermehrt in unserem Garten. Sie kommen auch nicht raus, weil es grenzt an andere Gebäude und an eine hohe Mauer. Und sie fressen zumindest einige unserer Nacktschnecken, allerdings nicht genug. Und sie leben sozusagen hier mitten in der Stadt in einer kleinen Oase, haben sich ziemlich stark vermehrt. Der Garten ist vielleicht 300 Quadratmeter groß. Und im Frühling, wenn die Paarungszeit ist, kann man es ganz gut zählen. und es sind etwa 30 bis 40 dieser Erdkröten auf so einer kleinen Fläche. Unter Tag sehen sie nicht, da verstecken sie sich. Aber am Abend, wenn es feucht und kühl ist, kommen sie raus. Also ich hätte das jetzt sozusagen auch anlassbezogen zu meinem heutigen Liebestier erklärt.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön. Auch an Sie beide. Vielen Dank für das Interesse am Gespräch und an das Publikum. Und einen schönen Abend noch.
Schönen Abend.
Und damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Was muss ich in Wien noch tun, damit die Artenvielfalt weiter zunimmt? Schreibt uns euren Kommentar gerne auf derstandard.at/Zukunft.
Dort findet ihr auch viele weitere Geschichten über das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch bitte eine Bewertung da, damit ihn auch andere Hörerinnen und Hörer finden. Unterstützen könnt ihr uns auch mit einem Abo. Mehr dazu unter abo.derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alicia Prager.
Und ich bin Julia Beirer. Die nächste Folge erscheint wie immer nächsten Freitag. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Danke fürs Zuhören.